Am 3. März ist Welttag des Hörens, was meistens irgendwie ganz selbstverständlich ist, wird dann zum Thema, wenn es eben nicht mehr gut funktioniert. Wenn ich Probleme mit den Ohren hätte, würde ich wahrscheinlich zu einer HNO-Ärztin gehen, einem HNO-Arzt. Aber es gibt auch Audiologen, das wusste ich vorher gar nicht. Aber deswegen habe ich mir einen eingeladen, einen Audiologe aus Erfurt. Iset Baljic ist hier, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, wunderschönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich als Audiologe hier vertreten sein darf.
Vielleicht gleich mal zu Beginn. Was ist denn der Unterschied? Was macht denn ein Audiologe, was ein HNO-Arzt nicht kann?
Den Unterschied zu erklären ist nicht ganz so einfach. Wenn Sie mich vor 15, 20 Jahren gefragt hätten, wer ist so ein Audiologe, wo muss man ihn suchen, dann hätte ich Sie vielleicht als Nicht-Audiologe in den Keller eines großen Klinikums geschickt und hätte gesagt, naja, die paar Exoten, die da ein bisschen messen, also ein bisschen exotisch aussehen, das sind Audiologen. Aber die Zeit hat sich in der Tat geändert, so dass wir gegenwärtig sogar sogenannte audiologische Zentren zertifizieren. Die Bedeutung der Audiologie hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Aber das Berufsbild eines Audiologen hat sich vielleicht nicht großartig verändert. Audiologe kann ein Mediziner sein.
Er muss aber nicht.
Muss aber nicht. Audiologe kann ein Techniker sein, ein Ingenieur, ein Pädagoge. Also die Audiologie versteht sich als eine interdisziplinäre Wissenschaft, die als Schnittstelle zwischen verschiedenen anderen Fachgebieten fungiert und agiert. Auch ein Audiologe kann sowohl als auch sein, wohingegen ein HNO-Arzt im Ausschluss die Heilmediziner ist.
Okay.
Also wir haben medizinische Audiologen, wir haben technische Audiologen und pädagogische Audiologen.
Was sind Sie für einer?
Ich bin ein technischer Audiologe. Also ich habe in der Tat Hörtechnik und Audiologie studiert.
Okay.
Diesen Studiengang hat es in der Vergangenheit gar nicht gegeben, weil der Bedarf an Audiologen, also an technischen Audiologen, nicht so groß gewesen ist. Und ich gehörte zu dem ersten Studiengang 2000 in Oldenburg und habe dann an der Fachhochschule Diplom gemacht und dann Master an der Uni. Somit habe ich wirklich Audiologie studiert.
Wenn wir vom Hören sprechen, dann denke ich, okay, ich höre was, jemand sagt was zum Beispiel und ich höre das zum einen akustisch und verstehe das. Aber dieser Hörprozess, wie funktioniert der eigentlich?
Der Schall an sich als Ereignis benötigt ein Medium. Es ist nichts anderes als Schwingungen, die sich in einem Medium ausbreiten in Form von Schallwellen. Und diese Schallwellen erreichen dann irgendwann das Ohr, also Außenohr, Mittelohr, Innenohr. Und am Ende kommen sie im Gehirn an, wo sie auch interpretiert werden. Das heißt, die Schallwellen sind Informationsträger und die Informationen werden erst im Gehirn gedeutet. Ja, das heißt, das Gehirn sucht nach Korrelaten, die dazu passen. Mhm. Um richtig hören zu können, müssen verschiedene Ebenen des Hörorgans funktionieren. Begonnen natürlich mit dem Außenohr, also Ohrmuschel. Da schließe ich Gehörgangs an und das Außenohr ist dann mit dem Trommelfell in Richtung Mittel- und Innenohr abgegrenzt. Das heißt, es ist dann dicht. Das Wasser, wie viele vielleicht denken, kann nicht vom Außenohr ins Mittelohr gelingen, wenn alles richtig geschlossen ist. Trommelfell übernimmt diese Schwingungen, also diese Wellen, und leitet sie weiter an das Mittelohr. Im Mittelohr sitzen drei kleine Knochen, sind die kleinsten Knochen des Menschen und die haben schon eine tolle Aufgabe. Einerseits versuchen sie, einen Ausgleich zu schaffen zwischen zwei verschiedenen Medien, also zwischen Luft, die sich im Mittelohr befindet, und einer Flüssigkeit, mit der das Innenohr, also die Hörschnecke, gefüllt ist. Mhm. Also das Innenohr ist mit einer Lymphe gefüllt und sie wissen vielleicht, dass wenn verschiedene Ereignisse, auch Lichtwellen oder Schallwellen, aus einem Medium in das andere versuchen einzudringen, dass jede Menge der Energie reflektiert wird. Hm. Ja, das Mittelohr versucht quasi einen Ausgleich zu schaffen und bewirkt zeitgleich, dass der Schall vorverstärkt wird. Um 50, 60 Dezibel, ja, wird der Schall im Mittelohr verstärkt und erreicht dann das Innenohr, indem dann einerseits eine Anpassung der Schallwellen von sogenannten äußeren Haarzellen vorgenommen wird. Also da werden die Wellen optimiert, vorverstärkt für die Übergabe an die inneren Haarzellen, die im Endeffekt auch die Aufgabe haben, aus Schallwellen elektrische Pulse zu produzieren, zu generieren. Und der Hörnerv wartet einfach auf die Pulse, um die abzugreifen und die auch an Gehirn weiterzuleiten.
Ein komplexer Vorgang.
Sehr. Das habe ich gerade vielleicht in einer Minute versucht zu erklären. Es sind Vorlesungen, ja, die man besuchen müsste, um sich quasi dieser Wissenschaft, die schon wirklich speziell ist, zu widmen. Wie fein das aufeinander abgestimmt ist und was für ein wundervolles Werk sozusagen das Ohr ist, ist vielleicht an diesem Beispiel gut zu erläutern. Nehmen wir mal an, das Auge hätte die Leistung des Ohres. Dann wären wir in der Lage, wenn wir mal virtuell angenommen uns in Passau positionieren würden und Deutschland wäre eine Tafel, also eine glatte Fläche, und in Flensburg würden wir eine kleine Kerze leuchten lassen. Die Kerze hätte dann, würde eine Leistung von 10 Watt abstrahlen. Also wenn das Auge die Leistungsfähigkeit des Ohres hätte, würden wir diese kleine Kerze von Passau aus betrachtet in Flensburg sehen können. Schaffen wir nicht, ne? Wissen Sie ja.
Ja.
Also das Ohr verfügt über diese Leistungsfähigkeit. Rein energetisch zum Ausdruck gebracht.
Ein faszinierendes Organ und ein wichtiges Organ. Wahrscheinlich merken wir das auch, wenn es eben nicht mehr so gut funktioniert. Der Welttag des Hörens hat eine eigene Homepage, welttag-des-hörens.de, und dort steht, dass der Hörsinn Verbindungen zwischen Menschen schafft und somit der Sinn des Lebens ist. Welche Bedeutung hat denn das Hören? Also mal darüber hinweggesehen, dass ich halt gerne wissen möchte, was mir jemand sagt, wenn mir jemand was sagt.
Mhm. Zum einen sicher sind wir Menschen die einzigsten Lebewesen, die über diese Fähigkeit verfügen, sprachlich, lautsprachlich zu kommunizieren.
Mhm.
Und das ist ja schon eine enorme Fähigkeit. Wenn wir nicht hören würden, dann würde uns diese Fähigkeit auch nichts bringen. Also eigentlich die wichtigste Eigenschaft eines guten Hörorgans ist ja, die Sprachsignale zu transportieren, damit wir kommunizieren können. Aber darüber hinaus benötigen wir in unsere Ohren, um auch Alarmsignale wahrnehmen zu können, aber auch Emotionen, Stimmungen zu deuten, weil man das auch sprachlich wunderbar auch zum Ausdruck bringen kann. Und zudem benötigen wir auch den Hörsinn zur Orientierung. Zusammen mit den Augen, zusammen mit auch einigen anderen Sinnesorganen ist auch natürlich in der Hörsinn sehr, sehr wichtig für unsere Orientierung im Raum.
Nun ist ja die eine Seite, wir hören gut, alles ist quasi normal, was auch immer vielleicht normal ist. Und die andere Seite, wir hören gar nichts. Dazwischen gibt es ja ganz, ganz viel. Was meint denn Schwerhörigkeit?
Hängt davon ab, wie diese Definition zustande kommt.
Mhm.
Aber ich würde mal ganz sanft beginnen, eine Schwerhörigkeit zu definieren und gehe auch wirklich so weit, dass ich sage, sobald man das Gefühl hat, dass bestimmte Alltagsgeräusche, Naturgeräusche und die Umgebung nicht mehr in der Qualität subjektiv wahrgenommen wird, müssen wir von einer Schwerhörigkeit sprechen. In der reellen Welt ist es aber so, dass eher die Umgebung das er wahrnimmt als der Betroffene selbst. Also sobald da Hinweise dann erbracht werden, kann es sein, dass es alles gut funktioniert oder nicht, oder dass man selber häufig nachfragen muss, würde ich empfehlen, schon einen HNO-Arzt aufzusuchen. Und dann erst dann ist ein HNO-Arzt in der Lage festzustellen, liegt wirklich eine Störung vor? Wo ist diese Störung angesiedelt? Also was kann man als Therapiemöglichkeiten empfehlen? Und kann man das und muss man das eben schon behandeln? Wenn man auf die WHO zurückgreift, auf deren Definition, das muss ich jetzt ein bisschen physikalisch versuchen zu erklären, dann spricht die WHO von einer gering- oder leichtgradigen Schwerhörigkeit, wenn sich die Hörfähigkeit um etwa 25 bis 26 Dezibel verschoben hat. Das heißt, wenn die Hörschwelle nicht bei 0 oder 10 Dezibel liegt, sondern bei 26 und mehr dB in dem Hauptsprachbereich, also zwischen 500 Hertz und 4000 Hertz.
Wie laut ist das ungefähr? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder gibt's irgendwie
wie eine Wanduhr? Also eine Wanduhr beispielsweise, je nachdem, was für ein Modell, aber ungefähr 25 bis 30 Dezibel.
Dieses
also,
Ticken.
Ja, diese Tick. Ah, okay. Tick. Und jene Menschen, bei denen die Hörfähigkeit sich bereits um die 25 bis 30 Dezibel verschlechtert hat, also um diesen Wert ist die Hörschwelle dann angehoben, sind dann nicht mehr in der Lage, aus einem Abstand von 1-2 Metern diese tickende Uhr wahrzunehmen.
Ist es eigentlich immer nur eine Frage der Lautstärke oder geht es manchmal auch um gewisse Frequenzen? Also ich kriege das manchmal so mit, dass Leute sagen, nee, auf der Aufnahme zum Beispiel ist so ein hohes Fiepsen und manche hören das gar nicht mehr.
In sehr vielen Fällen, bei einer Schwerhörigkeit sind die hohen Frequenzen betroffen. Ja? Mhm. Das heißt, den Frequenzbereich, der für uns Menschen wichtig ist, also so zwischen 100 Hertz und vielleicht 10.000 Hertz, wenn wir auf die Welt kommen und mit ganz normaler Hörfähigkeit ausgestattet sind, dann liegt unsere Hörschwelle im Bereich um 0 Dezibel. Bei einer angeborenen Schwerhörigkeit oder später bei einer durch lärmbedingten Schwerhörigkeit sind zuerst die hohen Frequenzen betroffen. Die Erklärung dazu, also ich habe mir das mal irgendwo angehört oder gelesen, wäre eine mögliche, dass man sich die Hörschnecke wie ein Treppenhaus vorstellen müsste. Und ganz am Anfang der Hörschnecke, also an der Schneckenbasis, werden die hohen Frequenzen abgebildet. Mhm. Aber auch die Tiefen, die in der Schneckenspitze aufgelöst werden, müssen über diesen Bereich hinweg. So dass es möglicherweise irgendwann zu sogenannten Abnutzungserscheinungen kommt, so dass die Hörfähigkeit für die hohen Frequenzen im danach lässt. Aber auch Lärm und andere sehr laute Geräusche wirken sie erst auf die Bereiche aus, wo die hohen Frequenzen abgebildet werden, also aufgelöst werden.
Hm. Wenn ich mir klassisch vorstelle, jemand hört schlecht, dann habe ich meistens ältere Menschen vor mir, weil die im Laufe des Lebens immer schlechter hören. Stimmt das eigentlich? Also ist das zum einen so ein normaler Verlauf im Leben, dass man auf jeden oder dass die meisten Leute irgendwie immer schlechter hören?
Dann normal.
Weiß nicht so, wie man sich auch mit der Zeit irgendwann nicht mehr total gut bewegen kann.
Es gibt verschiedene Annahmen, was dazu führt, dass Sie gerade eben davon sprechen, als ob das normal wäre. Man versucht ja auch gerade mit diesen Aktionen alles zu tun, um dem vorzubeugen. Aber in der Tat ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in hohem Alter eine Schwerhörigkeit auftritt. Die Altersgruppe 60-70-Jährige betrifft das bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50%. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der 60 bis 70 Jahre alt ist, schwerhörig zu werden, liegt bei etwa 50%. Allerdings ist neulich eine Stellungnahme von WHO erschienen, in der appelliert wird, dass man Maßnahmen ergreifen muss, dass die Gruppe der jungen Menschen zwischen 12 und 35 dringend vor einer hohen Geräuschexposition, also vor hohem Lärm, geschützt werden muss, weil vermutet wird, dass mit zunehmendem Alter auch die Hälfte dieser Menschen vielleicht auch an einer Schwerhörigkeit erleiden wird. Ja, bedeutet auch, die jüngeren Menschen sind durch Industrialisierung, durch unterschiedliche Kommunikationsgeräte, sprich einfach MP3-Player und so weiter und so fort, wenn man einer hohen Lautstärke länger ausgesetzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, um irgendwann an einer Schwerhörigkeit zu erkranken.
Das könnte vielleicht eine Ursache sein. Woran kann es denn sonst noch liegen, dass jetzt jemand, keine Ahnung, mit 30, 40 Jahren...
Es gibt angeborene, genetisch bedingte Schwerhörigkeitsformen, wo auch die Progredienz, also die Entwicklung des Hörverlustes dann auch zunimmt. Zum einen, zum anderen gibt es auch Erkrankungen, Entzündungen, die dazu führen können, dass auf einmal eine Schwerhörigkeit auftritt, auch sogenannte Hörstürze, wo wir nicht wissen, oft nicht wissen, weshalb sie überhaupt auftreten, können dazu führen, dass eine Schwerhörigkeit auftritt. Aber auch die Erkrankungen des Mittelohres, also verschiedene Mittelohrentzündungen, die dann vielleicht chronisch werden, können dazu führen, dass dann auch schwer gehört wird. Diese Schwerhörigkeitform unterscheidet sich ein wenig von jener, die Innenohr bedingt ist. Das heißt, wir sprechen dann von einer Schallempfindungsschwerhörigkeit, also wenn das Innenohr betroffen ist oder weitere Ebenen der Hörbahn, die also zentraler liegen. Und wenn das Mittelohr betroffen ist, sprechen wir dann von einer Schallleitungsschwerhörigkeit. Das bedeutet, dass der Schall auf seinem Weg eine Dämpfung erfährt, weil im Mittelohr diese Konstruktion, die ich zu Beginn erklärt habe, nicht mehr intakt ist oder dort sich Sekret angesiedelt hat und so weiter und so fort.
Kann das eigentlich wieder irgendwie rückgängig gemacht werden?
Die zuletzt von mir erwähnte, ja, also das kann man operativ versuchen zu reparieren, indem entweder die Ursache beseitigt wird oder man kann, also das machen ja meine medizinischen Kollegen, also Spezialisten im HNO-Bereich, indem die Knöchelchen durch passive Prothesen ersetzt werden. Also wenn beispielsweise, ich weiß nicht, ob Ihnen Otosklerose etwas sagt, es wäre quasi eine Versteifung der Kette, ja, da kann man ja versuchen, ein Knochen mit einem kleinen Implantat zu ersetzen. Und in vielen Fällen gelingt es in der Tat, die Hörfähigkeit sehr gut wiederherzustellen. Demgegenüber sind die Innenohrschwerhörigkeiten, die dann chronisch geworden sind, nicht mehr durch irgendwelche operative oder medikamentöse Eingriffe zu beheben. Also diese Schaden sind irreparabel.
Das heißt, da kommt dann das Hörgerät ins Spiel?
Ja, oder zum Beispiel, genau. In Abhängigkeit davon, wie ausgeprägt eine Schwerhörigkeit ist, in Abhängigkeit davon, welche Frequenzen betroffen sind, das muss man sich ganz genau im Rahmen der Diagnostik, der Hördiagnostik zurechtlegen und auch ganz genau immer die Hörfähigkeit untersuchen, helfen in vielen Fällen in der Tat konventionelle Hörgeräte. Das sind Hörverstärker, die in der Lage sind, das, was die Sinneszellen im Ohr nicht mehr leisten können, immer zu ersetzen, zu ergänzen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass noch eine ausreichende Hörreserve im Hörorgan vorhanden ist. Weil das Hörgerät muss auch quasi etwas angeboten bekommen, was dann zu verstärken gilt. Ja. Wenn dann die Schwerhörigkeitsform eine Ausprägung angenommen hat, wo die Hörgeräte vielleicht gerade so helfen, um die Geräusche zu verstärken, aber die Sprachverständlichkeit bzw. das Sprachverstehen nicht wesentlich zu verbessern, da muss man dann zu anderen Mitteln greifen, über die wir glücklicherweise auch gegenwärtig verfügen. Wenn zum Beispiel eine Schwerhörigkeit, die durch Veränderungen im Mittelohr entstanden ist, sich nicht operativ beheben lässt, können knochenverankerte Hörgeräte helfen, Mittelohrimplantate helfen, die dann auch je nach anatomischen Gegebenheiten, je nach Voraussetzungen auch zum Teil vollständig eingepflanzt werden können. Immer noch sind wir im Bereich von Hörverstärkern. Ja, wenn weder Hörverstärker, die implantiert werden, noch konventionelle Hörgeräte helfen, dann stehen uns sogenannte Cochlea-Implantate zur Verfügung. Das sind Innenohrprothesen, elektronische Innenohrprothesen, die in der Lage sind, die Funktion des Innenohres, also der Sinneszellen im zu ersetzen, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber die schaffen es jedenfalls, den Ertaubten eine Möglichkeit zu geben, wieder zu hören und nicht nur das, sondern auch wieder die Sprache zu verstehen, wieder zu kommunizieren. Also es ist ja mittlerweile so weit, dass selbst kongenital ertaubte Kinder, das heißt Kinder, die mit einer Ertaubung die Welt erblicken, wenn sie rechtzeitig mit diesen Prothesen versorgt werden, schaffen sie es in einem hohen Maß, eine Regelschule zu besuchen.
Okay.
60-70%. Vor 30-40 Jahren wäre das undenkbar. So weit sind wir heute.
Klingt das dann eigentlich für die Menschen genauso wie für Normalhörende? Also die, bei denen kann man es vielleicht nicht einfach fragen, aber die, die früher mal gut gehört haben.
Ja, richtig. Also die ersten Erfahrungen, die ich so mache mit Menschen, wenn ich das System aktiviere, also wir beschäftigen uns im Klinikum also sehr intensiv mit dieser Versorgungsform, wenn ich mal probeweise das noch nach zwei, drei Tagen nach der Operation aktiviere, natürlich je nachdem, mit welchen Voraussetzungen die Patienten zu uns gekommen sind, also jene, die irgendwie infolge eines Hörsturzes ertaubten, die wir dann auch schnell versorgen, die sagen dann, ah ja, okay, ich verstehe schon die Sprache und so, klingt ein bisschen komisch, vielleicht so wie Mickey Maus Stimme, etwas blechernd, also wie in einem Raumschiff, also etwas vielleicht verzerrt. Und das ist der Eindruck, der nach der Aktivierung des Implantates vielleicht für ein paar Monate anhält. Aber das Gehirn, weil es sehr plastisch ist, schaffte es innerhalb kurzer Zeit, das, was das Cochlea-Implantatsystem nicht in der Lage ist zu übertragen, zu ergänzen. Ja, also bei der Aktivierung geht es dann los. Ja, das Gehirn versucht, nach Begriffen zu suchen, die gespeichert sind. Und es werden Vergleiche vorgenommen, so dass, was wie gesagt, über das Cochlea-Implantat nicht übermittelt werden kann, ergänzt wird. Die Implantate sind soweit fortentwickelt, dass auch sehr viele Erwachsene, also die muss man unterscheiden, postlingual ertaubt sind, also nach dem Spracherwerb eine Schwerhörigkeit erlitten haben, die schaffen es in einer sehr hohen Anzahl wieder lautsprachlich zu kommunizieren. Sie sind in der Lage, sogar auch zu telefonieren mit dem Implantat. Einige genießen sogar die Musik damit. Nicht alle, aber einige nach einer gewissen Zeit, einer Tragedauer, berichten dann auch, dass man auch die Musik damit sehr gut sich anhören kann.
Es gibt also viele Möglichkeiten, da was zu machen, wenn jemand schwerhörig oder gar taub wird. Wann kann man denn nichts mehr machen? Also oder kann man eigentlich immer was machen? Nee, dann gäbe es ja keine tauben Menschen mehr.
Es ist eine gute Frage. In sehr vielen Fällen helfen wirklich dann diese Implantate, wenn konventionelle Hörgeräte dann an die Grenzen gekommen sind. Um jemandem ein Cochlea-Implantat einzupflanzen, müssen bestimmte Voraussetzungen natürlich erfüllt werden, die im Vorfeld auch sehr, sehr genau untersucht und begutachtet werden müssen. Ein Cochlea-Implantat kann beispielsweise bei Menschen nicht eingesetzt werden, bei denen der Hörnerv nicht funktioniert. Mhm. Ja, also es gibt eine Art von Tumoren, auch die gutartig sind, und wenn sie dann so groß geworden sind, dass der Hörnerv dann auch komprimiert wurde und dass bei der Tumorentfernung der Hörnerv funktionell nicht mehr vorhanden ist, dann bringt das natürlich nichts, einem Patienten mit dieser Erkrankung ein Cochlea-Implantat einzupflanzen. Aber es gibt auch sogenannte Hirnstammimplantate, setzen wir sogar auch bei uns im Klinikum ein. Die Implantate sind ähnlich aufgebaut wie Cochlea-Implantate, also die Peripherie. Während bei einem Cochlea-Implantat eine Elektrode, also ein Elektrodenträger, in die Hörschnecke eingeführt wird, wird bei einem Hirnstammimplantat so eine Platte mit Kontakten in der Nähe des Hirnstammes positioniert. Diese Menschen profitieren nicht so gut von dieser Prothese wie die Cochlea-Implantatträger, aber für die ist es auf jeden Fall ein Riesenerfolg, wenn sie wieder Geräusche wahrnehmen können, ne? wenn sie Schritte hören. Also ich habe auch Mütter, die wir versorgt haben, die dann sagen, auf einmal höre ich die Stimme meines Kindes. Mhm. Ich verstehe nicht, was mir das Kind sagt, aber ich weiß, es schreit. Es ruft mich und ich weiß auch, es kommt auch in etwa aus dieser Richtung. Also ich muss aktiv werden. Sehr gute Performer, also sehr gute Patienten sind sogar in der Lage, auch mit diesem Hirnstammimplantat Sprache zu verstehen. Das geht auch. Gut, man kann das jetzt weiter treiben, sagen, okay, was passiert dann, wenn man so ein Hirnstammimplantat nicht einsetzen kann? In einer deutschen Klinik wurde sogar ein Mittelhirnimplantat erprobt. Es wurde eine Handvoll von Patienten damit versorgt. Ich hatte die Gelegenheit, so einen Patienten auch hier in Erfurt zu betreuen. Und die Erfolge sind da noch nicht so, wie man sie gerne hätte.
Aber immerhin, ich hätte gar nicht gedacht, dass man quasi so weit in den Kopf rein noch richtig quasi reparieren kann ersetzen kann.
Ja. Und das ist ja auch ein muss man sagen, Rieseneingriff. Ja. Da sitzen zusammen an dem OP-Tisch insbesondere der Neurochirurg, dann der HNO-Arzt und ein Audiologe, weil intraoperativ wird auch nochmal gemessen, das ist wirklich sehr komplex. Sitzt die Elektrode nun richtig, kann man irgendwas schon damit messen? Also das ist, dauert auch einige Stunden, weil oft wird auch zeitgleich ein Tumor entfernt und ein Implantat positioniert. Also ich erinnere mich an ein, zwei Operationen, die dann fast 12 Stunden gedauert haben.
Wo Sie gerade das mit dem Tumor angesprochen haben, wenn ich mir vorstelle, okay, auf der einen Seite ist was und der Hörnerv ist kaputt gegangen. Mhm. Ich habe ja noch das andere Ohr.
Genau.
Kann eigentlich so ein anderes Ohr das ausgleichen, wenn ich auf dem einen quasi nichts mehr oder nur wenig höre?
Mit einem Ohr ist man in der Lage, auf jeden Fall einem Gespräch in ruhiger Umgebung zu folgen. Problemlos. Also so wie wir uns hier in so einem Studio unterhalten. Also eigentlich eine unproblematische Geschichte. Aber sobald die Gespräche in einer geräuschvollen Umgebung durchgeführt werden, ist das eine Ohr nicht in der Lage, die Sprache vom Störgeräusch zu filtern. Dazu sind immer zwei Ohren notwendig, weil entlang der Hörbahn wird ständig verglichen, wird ständig gefiltert, wird ständig analysiert, sodass am Ende es dem Gehirn gelingt, bei beidohrig normal Hörenden das Störgeräusch im Vergleich zur Sprache in besten Situationen um bis zu 9 Dezibel zu verringern. Diese Zahl ist gering. Aber wenn Sie sich quasi Sprache und Störgeräusch zusammen anhören und wenn Sie bei demselben Schalldruckpegel abgespielt werden, dann würden Sie merken, was 2-3 Dezibel bedeuten. 2 Dezibel als Differenz zwischen den beiden Signalen. Also das schafft man mit einem Ohr nicht. Und Probleme sind noch erheblich im Raum. Also Orientierung gelingt mit einem Ohr sehr schlecht. Patienten berichten auch, dass sie dann im Straßenverkehr Probleme haben, auch selber, wenn sie sozusagen unterwegs sind, wissen sie nicht, von welcher Seite jetzt überhaupt sich ein Auto nähert oder Straßenbahn und so weiter und so fort. Aber die Kommunikation in solchen Umgebungen, also sind ja immer Gruppensituationen, Patienten berichten, naja, Geburtstagsfeier und also Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag, wenn sich Familie versammelt hat. Da sind Situationen, aus denen sich diese Patienten am liebsten zurückziehen würden, weil da müssen sie mal hinhören und dann wieder dahin und dann
ist auch anstrengend.
Sehr,
ne?
Dann spricht man wirklich von Höranstrengung. Ja, und das ist sehr ermüdend. Es wirkt sich auch wirklich zum Teil auch sehr depressiv aus auf diese Menschen, wodurch auch dann so eine Schwerhörigkeit weitreichende Folgen haben kann. Ja. Und demzufolge ist es immer empfehlenswert, beide Ohren zu versorgen, adäquat. Mhm. Also jedes Ohr nach seinem Bedarf. Wir haben irgendwann in der Klinik begonnen, das zu vergleichen mit einer Brille. als die einseitig Ertaubten vor 5-6 Jahren, also die ersten mit einem Cochlea-Implantat versorgt wurden, dann haben die Kassenträger gesagt, ach nein, ein Ohr reicht. Aha. Dann haben wir gesagt, naja, wenn man auch zu einem Optiker geht, bekommt man auch keine halbe Brille, sondern es werden mal beide Augen versorgt, unabhängig davon, was für Bedarfe sie haben. Ja? Und das ist auch mit dem Hören genauso.
Im besten Fall hören wir noch gut und es wird vielleicht auch nicht viel schlechter. Sie haben vorhin schon gesagt, es wird darauf Wert gelegt, dass junge Leute oder überhaupt Menschen nicht so laut Musik hören. Kopfhörer, laute Musik ist ein Problem. Was können wir denn tun, um ja, dem vorzubeugen, um unser Gehör zu pflegen? Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, Tipps?
Versuchen, so weit wie möglich, sich dem Lärm nicht auszusetzen. Mhm. Also Geräuschexposition zu meiden. Leider in westeuropäischen Gesellschaften und industriellen Gesellschaften ist es nicht immer möglich, weil wir ständig von Lärm umgeben sind. Ja? Also wenn wir uns auf der Straße befinden, Verkehrslärm und so weiter und so fort. Und wir können dafür was tun, aber die Politik auch, indem auch die Grenzwerte herabgesetzt werden müssen. Es ist dringend zu empfehlen. Also neulich las ich, dass sich eine Expertenkommission zusammengesetzt hat und hat versucht, nochmal die Folgen von Schallwirkung herauszuarbeiten und an die Politik zu appellieren, dass die Grenzwerte, zulässige Grenzwerte ja, für Verkehrslärm, also Autoverkehr und Schienenverkehr, um 15-20 dB herabgesetzt werden müssten. Ja, der Vorschlag ist dann ergangen, ja, in erster Stufe um 5 dB. Das würde schon jede Menge bringen. Hm. Also, wissen Sie, wir wissen noch gar nicht, was mit Ihnen und was mit mir dann in 20, 30 Jahren passiert. Weil Patienten, die wir zurzeit versorgen, die 60, 70, 80 sind, die haben diese Lärmeinwirkung in ihrem Leben in dieser Form vielleicht über sich nicht ergehen lassen müssen. Wohingegen wir, wie gesagt, noch gar nicht wissen, was dann mit uns passiert. Also appellieren kann ich, ja, so wenig wie möglich, Lautstärke anpassen, Musik hören ist doch überhaupt kein Problem, aber dann sollte der Regler nicht immer am Maximum stehen, sondern einfach oder genauso genussvoll wäre es, wenn man sich eine moderate Lautstärke hinzufügen würde.
Aus Anlass des Welttags des Hörens haben wir jetzt über eine halbe Stunde gesprochen.
Wirklich?
Über das Hören. Ja, das ist unglaublich. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen, wo Sie jetzt sagen, da hätten wir noch drauf eingehen müssen, das muss ich jetzt noch loswerden?
Ja, das muss ich noch loswerden. Es lohnt sich, sich rechtzeitig mit Hörgeräten versorgen zu lassen. Es lohnt sich wirklich, weil die neuen Studien darauf hindeuten, dass das Risiko für eine Depression sowie für eine Demenz schon bedeutend ist bei Menschen, die unter einer Schwerhörigkeit leiden und vor allem unter einer unversorgten Schwerhörigkeit. Hm. Ja, eine Studie sagt, dass mit jedem Dezibel des Hörverlustes das Risiko, glaube ich, um 5% steigt an einer Depression zu erkranken. Weil das können Sie sich vorstellen, Hörverlust, Schwerhörigkeit, die Einschränkung der Kommunikationsfähigkeit bedeutet, dass die Menschen dann einfach zum einen Schwierigkeiten haben, im Alltag zu kommunizieren. Das ist sehr anstrengend und irgendwann geben sie auf und ziehen sich zurück. Das führt dazu, dass irgendwann in letzter Stufe eine soziale Isolation drohen könnte. Die Lebensqualität verringert sich, ja, und man kann dann eigentlich nicht mehr Teil an dem Alltag oder an dem Leben nehmen. Das ist eine Botschaft. Die zweite Botschaft ist, so früh wie möglich versorgen, auch bei Kindern. Glücklicherweise ist das neugeborenen Hörscreening seit 2009 gesetzlich verpflichtend, so dass die Kliniken, die Geburtskliniken auch diese Untersuchung anbieten müssen, so dass auch Schwerhörigkeiten bei Neugeborenen rechtzeitig entdeckt werden. Weil, wenn wir nicht versorgen, dann besteht die Gefahr, dass die Sprachentwicklung sie verzögert und dass diese Kinder dann im Endeffekt nicht in der Lage sind, sich richtig zu entwickeln und auch nicht richtig zu bilden. Und wenn wir das jetzt alles insgesamt betrachten, darüber will ich heute gar nicht reden, im Einzelnen, aber die Kosten für die Volkswirtschaft sind ja dann enorm, ja, die als Folge von Schwerhörigkeiten ja, entstehen können. Ja. Jede Depression muss behandelt werden, jede Demenz muss behandelt werden und so weiter und so fort.
Das also als Appell, nicht so lange warten, wenn was ist, sondern
sofort zum HNO-Arzt, ja, und der wird schon wissen, welcher Weg richtig ist. Und wenn es dann darum geht, dass auch wirklich spezielle Versorgungsmöglichkeiten helfen können, dann werden auch diese Patienten den Weg in die Klinik finden, wo auch wirklich Spezialisten sitzen, die dann auch für jede Schwerhörigkeitsform heutzutage vielleicht sogar auch eine passende Hörhilfe ihm empfehlen können.
Und vielleicht kommen die dann auch zu Ihnen. Im Studio war der Audiologe Izet Baljic vom Helios Klinikum hier in Erfurt. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal für die Einladung und alles Gute für Sie.